Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit. Am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl.
Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst mir das mal erklären. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren? Um Menschen zu ermorden, mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da?
Ja, wozu sind Kriege da? Dieses jahrzehntealte Lied von Udo Lindenberg ist seit rund 12 Wochen aktueller denn je. Denn seit Beginn des Ukraine-Krieges fragen sich die meisten von uns, wie kann es im Jahre 2022 sein, dass Krieg in Europa tatsächlich noch ein Mittel ist, um seine Machtinteressen umzusetzen. Viele von uns kennen nur ein Leben in Frieden, zumindest hier in Europa. Und die Älteren, die den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen erlebt haben, sind teils geschockt von den Bildern eines Krieges, die sie noch aus Kindertagen kennen. Und die Sorge, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, ist weiterhin groß. 2 von 3 teilen diese Sorge bei uns. Und für jeden Dritten ist diese Angst vor einem Krieg sogar die größte Sorge, die sie derzeit haben. Wir leben in ungewissen Zeiten. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie stehen nun die Sorgen vor einer Ausweitung des Krieges im Mittelpunkt. Und wir wollen heute Morgen in der Lebenszeit über diese Angst reden, über diese Sorge. Wie groß ist sie? Auch bei Ihnen hat sie im Laufe des Ukraine-Krieges in den letzten Wochen nachgelassen, weil es vielleicht auch eine Art Gewöhnungseffekt gibt, mit Blick auch auf die Bilder des Krieges, oder eher noch zugenommen, weil Deutschland mit seinen Waffenlieferungen aktiv die Ukraine unterstützt. Und welche Möglichkeiten haben wir, mit dieser Angst umzugehen, auch angesichts der Tatsache, dass uns die ungewissen Zeiten wohl noch eine Weile erhalten werden? Rufen Sie an, kostenfrei, oder schreiben Sie uns, wenn Sie uns erzählen wollen, wie Sie mit diesem Krieg, vielleicht auch mit der Angst umgehen. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen: die Pfarrerin Gunhild Festner ist bei mir hier im Studio. Frau Festner, guten Morgen.
Guten Morgen.
Stellvertretende Vorsitzende der Telefonseelsorge Deutschland und Stellenleiterin der Telefonseelsorge Recklinghausen. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Klagenfurt ist Professor Dr. Klaus Ottomeier. Ottomeier, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Freue mich, dass ich hier bin.
Sozialpsychologe, Psychotherapeut und Autor unter anderem des Buches Angst und Politik. Und mit, zumindest am Anfang hier in der Runde mit dabei, ist Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister von 1978 bis 1982, Politiker und Rechtsanwalt. Herr Baum, guten Morgen, auch Ihnen.
Guten Morgen Ihnen und allen Beteiligten.
Herr Baum, lassen Sie uns vielleicht beginnen mit dem Schock, den viele Menschen erlebt haben, als vor 12 Wochen dieser Krieg auch begonnen hat. Können Sie den Schock nachvollziehen, den viele am Anfang erlebt haben?
Ja, natürlich. Also ich sehe meine Kriegsbilder nicht. Ich bin Überlebender dieser Bombennacht in Dresden, wo wir aus der Normalität herauskatapultiert wurden durch einen großen Angriff kurz vor Ende des Krieges. Wir waren auf der Flucht. Wir waren mit dem Tod konfrontiert. Wir haben zum ersten Mal Berge von Leichen gesehen, schockiert, Angst regierte. Und dann kam Flucht und Hunger. Also das sind Bilder, die mir geläufig sind und die mich an erinnern, dass wir auf einer brüchigen Normalität leben. Nicht? Damit müssen wir fertig werden. Die Putin-Russen waren aggressiv. Das haben wir spätestens gemerkt mit der Krim. Und wir haben die Warnsignale nicht ernst genommen. Aber Putin hat das ja immer gesagt, was er will. Er fühlt sich als historischer Vollstrecker, ein altes Russland zu erneuern. Und das haben wir einfach sorglos weggesteckt.
Nun erleben viele ja diese Ohnmacht auch. Sie haben gerade schon Präsident Putin angesprochen, diese Ohnmacht einem einzigen Menschen ausgeliefert zu sein mit seinen Vorstellungen von Macht und Ausweitung von Macht. Ist diese Ohnmacht etwas, was Sie selber auch spüren und gleichzeitig, was Ihnen auch Angst und Sorge macht?
Also ich bin der Meinung, wir können das schaffen. Nicht? Wir können der Ukraine jetzt helfen, dass sie überlebt. Und dass sie nicht zu einem Vasallen, unterdrückten Vasallenstaat von Putin-Russland wird. Man da muss sich ja vorstellen, Putin-Russland ist im Inneren jetzt eine erdrückende Diktatur. Ich war viele Jahre unterwegs, habe dort Diskussionen geführt. Alle meine Freunde sind verstummt, sind im Gefängnis oder rühren sich nicht mehr oder emigrieren. Also wir sind in einer Situation, wir haben uns das schön geredet und wachen nun auf. Aber dass es zu einem Überfall dieser Art kommt, das konnte man so, meine ich, nicht vorhersehen. Aber die Weltordnung hat sich jetzt geändert. Wir sind in einem Epochenwandel in vielerlei Hinsicht. Habe ich die Nachrichten gehört, ja, wir brauchen einen Pakt für die Welternährung. Alles wird neu, die Karten werden neu gemischt. Also ich habe weniger Angst. Ich habe auch keine Angst vor einem Atomschlag von Putin. Denn so vermessen werden auch die Militärs in Russland nicht sein, die das einzige Machtzentrum heute sind neben Putin, dass sie sich selbst in die Luft jagen. Und deshalb verstehe ich auch die Leute nicht, die aus Angst vor einem Atomschlag der Ukraine keine Waffen liefern wollen.
Nun gab es, Herr Baum, ja weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg schon viele Kriege. Warum berührt uns in Deutschland dieser Krieg so sehr?
Ja gut, es ist in unserer Nähe. Er geht von einem ständigen Mitglied des Sicherheitsrates aus, das ein Vetorecht hat, also eine besonders privilegierte Situation im UNO-System hat, blockiert jede Entscheidung des Sicherheitsrates. Der Sicherheitsrat ist das zentrale, handlungsfähige Gremium der Vereinten Nationen. Und dieser Staat hat Atomwaffen und, was Sie eben mit Recht gesagt haben, es ist ein einziger Mann, der sehr stark die Politik dieses Landes bestimmt. Wie lange noch, wissen wir nicht. Und ein Mann, der alle Verträge gebrochen hat, ja, auch die Verträge mit der Ukraine. Und der sagt, mein Ziel, meine Mission ist so groß, da darf ich auch lügen. Wie ist mit diesem Mann Frieden herzustellen? Eine bange Frage.
Herr Baum, ich verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie sind 89 Jahre alt, ein erfahrener Politiker, ein erfahrener Mensch, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, ein politischer Mensch. Wie können wir mit den Bedrohungen des russischen Präsidenten in diesem Ukraine-Krieg, wie können wir persönlich, aber auch als Gesellschaft damit umgehen?
Also wir müssen die Angst ablegen. Also es gibt ja Ängste, die durch unsere Gesellschaft wabern. Da gibt es Überfremdungsängste, Abstiegsängste, Pandemieängste, Kriminalitätsängste. Also wir müssen wieder wirklich uns besinnen, dass das Leben auch aus Risiken besteht, dass Freiheit ohne Risikobereitschaft nicht da ist. Unsicherheit und Risikobereitschaft gehören einfach zum Wesen der freien Menschen. Man muss nicht jedes Risiko akzeptieren, aber man muss sagen, eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Wir müssen, und da werden ja die Gesprächspartner sicherlich mehr dazu beitragen können als ich, wir müssen gegen die Angst ankämpfen. Nicht? Und das bedeutet, wir brauchen eine Politik, die wahrhaftig ist, die den Menschen sagt, wo wir wirklich stehen, ihnen nichts vormacht. Wir werden nicht mehr so weiterleben, aus vielen Gründen, nicht schon wegen der Klimakatastrophe wie bisher. Also wir müssen uns umstellen, wir müssen unsere Lebensweise ändern. Das bedeutet, dass Politiker da sind, die uns das auch sagen. Und dann brauchen wir Politiker, Verantwortliche in dieser Gesellschaft als allgemein, die Vertrauen ausstrahlen, die sagen, das Vertrauen der unsicheren Menschen binden.
Herr Baum, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Alles Gute Ihnen.
Ihnen auch und ein gutes Gespräch.
Ja, danke schön. Frau Festner, wir haben es gerade gehört, gegen die Angst ankämpfen, die Angst ablegen. Leben besteht aus Risiken. Mit Blick auf die Erfahrung, auch die Sie in der Telefonseelsorge machen, ist das tatsächlich so leicht oder ist das wirklich eine, für uns alle eine ziemlich große Herausforderung?
Ohne Frage, das ist eine richtig große Herausforderung. Ich habe mit viel Interesse Ihnen, Herr Baum, zugehört und denke, ja, die eine Ebene ist das politische Handeln, das andere ist, wie kann ich als Individuum emotional mit dem, was da passiert, fertig werden. Ich habe gestern noch mit meiner Kollegin gesprochen, die das russischsprachige Telefon leitet. Die sagte so, es sind alle Ideale, es sind alle Werte zusammengebrochen. Und das, wie gehen wir damit um? Also die Angst, die viele Menschen umtreibt, das haben wir sehr deutlich erlebt am Telefon in den ersten Wochen gerade. In der Woche über 3000 Anrufe, wo vor allen Dingen der Krieg eben Thema war. Das hat sich verändert. Jetzt sind es deutlich weniger, die hauptsächlich mit dieser Kriegsangst anrufen. Aber das ist eine große Frage, der wir uns immer wieder stellen müssen. Wohin, also was, wie stellen wir uns mit dem, was wir bis jetzt geglaubt haben, wo sind wir da jetzt? Und mit den Ängsten. Herr Baum sagte richtig, wir müssen gegen die Ängste ankämpfen. Die Gedanken machen das eine, aber der Bauch und das Gefühl, das hat nochmal ein Eigenleben, sage ich. Und das ist unsere Arbeit in der Telefonseelsorge, Menschen mit ihrer Angst wirklich ernst zu nehmen. Es gibt Menschen, die rufen an und sagen, ich schäme mich mit dieser Angst, aber sie ernst zu nehmen und gemeinsam im Gespräch dann zu gucken, was kann Ihnen helfen, um da mehr innere Stabilität auch wieder zu finden.
Wie geht es Ihnen persönlich, wenn ich das fragen darf, mit diesem Krieg? Hat das und löst es auch heute noch Sorgen bei Ihnen aus, auch persönlich Ängste aus? Oder sagen Sie auch professionell geschult, ich bin in der Lage, da auch mit meinen Gefühlen entsprechend umzugehen?
Also ich habe das sehr erlebt, wie Frau Baerbock das besprochen hat, ich bin in einer anderen Welt aufgewachsen, also aufgewacht. Mhm. Ich bin in einer anderen Welt aufgewachsen, ich komme aus dem kirchlichen Bereich, Frieden schaffen ohne Waffen. Das war für mich ein sich selbst erklärender Satz. Und da merke ich, das hat sich was verändert. Alte Gewissheiten sind weg und die neuen sind noch nicht wirklich wieder da. Also es ist eine Phase des Umbruchs. Mit den Ängsten, ich persönlich habe da einfach meinen Weg gefunden und bei einem Realitätscheck denke ich, ich persönlich fühle mich nicht in Gefahr, aber das, was ich als Bedrohung erlebe auf den politischen Ebenen, den Veränderungen, den Umbrüchen, das beschäftigt mich schon sehr.
Herr Ottemeier, kennen Sie persönlich auch diese Angst, die derzeit viele Menschen verspüren? Oder haben Sie da auch, wie wir es gerade gehört haben, von Frau Festner einen Realitätscheck durchgeführt, der vielleicht da auch zu einem anderen Ergebnis kommt?
Ja, ich habe schon Angst gespürt, als der Krieg ausbrach Ende Februar. Und auch irgendwie so eine Art Verzweiflung. War das jetzt alles umsonst, wofür wir da gekämpft haben, so eine friedliche, zivilisierte Kultur und Gesellschaft. Aber es ist dann besser geworden. Ich habe dann das wieder begonnen, was ich in den 80er Jahren, in den 90er Jahren schon gemacht hatte, also mit Flüchtlingen gearbeitet, jetzt Vorbereitung auf die ukrainischen Flüchtlinge und auch mich politisch geäußert, was geschrieben, diskutiert und so weiter. Und das ist jetzt irgendwie besser geworden, weil ich was tun kann. Also zum Beispiel jetzt hier auch bei der Radiosendung mitmachen. Das beruhigt mich natürlich selber. Ich merke auch, ich glaube, das hat auch Frau Fester gerade gesagt, dass sich bei vielen Menschen das Thema der großen Bedrohung durch den Krieg in den Hintergrund verlegt hat, schon langsam, dass so eine Art Normalisierung eintritt. Diese Normalisierung, dass man halt normal seine Mahlzeiten einnimmt, die Balkonpflanzen, den Garten jetzt pflegt und alle diese Dinge mit dem Hund spazieren geht, mit den Kindern irgendwas unternimmt, wenn es geht. Diese Normalisierung ist einerseits sehr notwendig und total wichtig, damit man halt halbwegs stark und gesund bleibt und hoffnungsvoll. Auf der anderen Seite kann diese Normalisierung auch trügerisch sein, kann auch mit Realitätsabwehr verbunden sein. Es kann sein, dass sich unter dieser Oberfläche, die sich jetzt wieder gebildet hat, etwas ganz Furchtbares vorbereitet. Das denke ich auch manchmal. Und ich habe mich sehr gefreut, vom Herrn Baum zu hören, dass er meint, dass die Angst vor den Atomwaffen unberechtigt ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn er recht hat. Aber ich denke manchmal, dass so jemand wie der Putin auf eine Art ein verzweifelter, narzisstischer Mensch mit einer Alterskrise ist, auch böse und gekränkt aus allen möglichen Gründen. Und dass das sowas werden kann, könnte wie ein erweiterter Suizid dieses Diktators. Ich habe also beruflich manchmal mit der Drohung eines erweiterten Suizids zu tun gehabt. Zum Glück ist das dann doch gut ausgegangen, aber das kommt vor, das kommt insbesondere vor bei gekränkten Männern, dass die so etwas vorbereiten und auch praktizieren, das wissen wir ja auch nicht.
Nun haben wir mit Gerhard Baum einen 89-Jährigen gehört, aber auch eine junge Stimme soll auch in dieser ersten halben Stunde schon zu Wort kommen. Julius Biewer, 25 Jahre alt, Erzieher, und meine Kollegin Susanne Zahre hat ihn auch gefragt, ob er Angst vor dem Krieg hat.
Bei mir war die Angst eigentlich von Anfang an da. Ich habe mich relativ früh schon mit dem Thema Ukraine, Russland befasst. Also spätestens als es die ersten Truppenaufmärsche gab, habe ich das sehr gut nachverfolgt und dachte irgendwie, dass ich mich in einer gewissen Weise auf das, was kommt, vorbereiten kann. Allerdings, als es dann tatsächlich zu dem Einmarsch kam, war ich sehr geschockt. Mir ist da auch bewusst geworden, dass das für unsere Generation sowas Surreales ist. Inzwischen hat sich meine Angst wieder eher gelegt, dadurch, dass ich weniger Nachrichten konsumiere. Ja, ich habe mir auch oft vorgenommen, dass ich eventuell irgendwelche Vorräte anlegen sollte. Allerdings ist dann immer noch so ein guter Wille hintendran oder ein Idealismus, dass es nicht so weit kommen wird.
Ja, junge Menschen fürchten den Krieg. Herr Baum, ich glaube, Sie sind noch in der Leitung. Können Sie das als älterer Mensch nachvollziehen, dass gerade die Jugend nach 2 Jahren Corona-Pandemie pessimistisch und vielleicht auch mit einem Stück Furcht in die Zukunft schaut?
Ja und nein. Also ich nehme mal an, dass junge Menschen mit einer gewissen Tatkraft und einer gewissen Zuversicht ja doch ihr Leben gestalten. Sie gehen nach vorne, sie wollen was erreichen. Ich weiß das nicht, wie die junge Generation insgesamt denkt. Das war ja sehr nachdenklich, was eben gesagt wurde. Und wissen Sie, was mich eben noch beschäftigt, diese Überlegung mit dem Suizid. Wird der Mann sagen, wenn schon alles verloren ist, dann soll der Untergang kommen. Also, dass sich die Russen mit der Atommacht USA anlegen, halte ich für ganz unwahrscheinlich. Dass sie möglicherweise taktische Atomwaffen auf dem Schlachtfeld einsetzen, das ist schon eher möglich. Dass sie arbeitende Kernkraftwerke wie geschehen kriegerisch angreifen mit der Gefahr, das ist eine Gefahr, dass wir eine radioaktive Wolke über Europa haben. Also das beunruhigt mich. Aber die Frage ist ja sehr interessant. Es wurde mal der Sebastian Haffner gefragt in den 30er Jahren, wie endet Hitler? Und da hat er gesagt, entweder Attentat oder Suizid. Das Attentat ist fehlgeschlagen, Suizid kam. Wie endet Putin? Man wagt es kaum zu denken. Nicht? Also man wird ja nicht jetzt hier zu einem Attentat aufrufen, aber wie endet so ein Mann? Nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass mächtige Leute, die es ja auch noch um ihn herum gibt, dass die irgendwann sagen, jetzt reicht's. und ihre eigenen Interessen stärker werden als die Interessen von Putin, eine Mission zu erfüllen.
Nun sind natürlich, Herr Baum, die Bilder, die Sie gerade entworfen haben, sage ich mal, den Einsatz taktischer Atomwaffen, begrenzter Atomwaffen oder möglicherweise auch ein Angriff auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine, das sind natürlich schon Bilder, die Furcht, Sorge, Ängste nicht nur bei der jungen Generation, sondern bei vielen von uns auch auslösen können. Kann man dieser Ohnmacht irgendetwas entgegensetzen aus Ihrer Sicht? Wir haben eben von Herrn Ottomeier gehört, es geht darum, aktiv zu werden. Das hilft ein Stück, auch mit dieser Ohnmacht umzugehen.
Ja, aber also es ist aktiv werden zum Beispiel, indem man sich den Flüchtlingen widmet. Übrigens auch denen aus Russland. Da gibt es ja viele, die jetzt einfach verzweifelt das Land verlassen. Also ich glaube, man gewinnt Kraft, wenn man sich mit diesen Leuten jetzt befasst, sie aufnimmt. Wir machen hier eine Initiative Kultur hilft Kultur in Nordrhein-Westfalen, also die Kulturleute in Verbindung bringt mit unserer Kulturszene. Und wenn man dann mit ihnen redet und auch erfährt, dass sie mutig sind, ja, sie wollen ja ihr Land befreien oder nicht in Unfreiheit abgleiten lassen. Ich kann mir vorstellen, das gibt Kraft.
Wir haben eine knappe Minute noch, Frau Festner. Junge Menschen haben sich auch bei Ihnen gemeldet, vielleicht eher online gemeldet, wenn es um Furcht geht und Pessimismus?
Ja, junge Menschen melden sich vor allen Dingen über Chat und Mail. Wir müssen aber deutlich sagen, so diese Kriegsängste, die werden ganz deutlich von den Älteren, von der älteren Generation, also 50 plus, geäußert. Ganz klar.
Also da steht es eindeutig im Vordergrund. Ja. Wir werden nach den Nachrichten weiter reden, weiter diskutieren. Leben in ungewissen Zeiten, die Angst vor einem Krieg, unser Thema und der Ausweitung des Ukraine-Krieges. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Leben in ungewissen Zeiten, die Angst vor einem Krieg, unser Thema. Und ich habe zu Beginn der Sendung schon gesagt, 2 von 3 Deutschen haben weiterhin die Sorge, Deutschland könnte in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden. Eine Belastung für viele, viele Menschen. Wir haben eben auch von Gerhard Baum gehört, gerade auch Menschen, die natürlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg auch eigene Erfahrungen des Krieges auch erlebt haben. Wie gehen Sie mit dem Krieg in der Ukraine um, vielleicht auch mit der Sorge, dieser Krieg könnte irgendwann sich ausweiten oder zumindest Deutschland auch hineingezogen werden? Oder haben Sie ganz andere Gefühle als zum Beispiel Angst? Ein Hörer hat uns geschrieben und hat gesagt, also bei mir ist es nicht Angst, die im Vordergrund steht, sondern Trauer um die Opfer und Wut gegen die Täter. Und er schreibt dann, und der Täter ist natürlich nicht alleine Putin, sondern der ganze militärisch-industrielle Komplex in allen Ländern der Erde. Also, mit welchen Gefühlen schauen Sie auf diesen Krieg? Haben sich diese Gefühle auch in den letzten 12 Wochen verändert? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben ein Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und hier noch einmal meine Gäste. Professor Klaus Ottomeier ist bei uns. Er ist Sozialpsychologe, Psychotherapeut und Buchautor. Ich habe Sie gerade nur noch mal vorgestellt, Herr Ottomeier. Hallo, grüße Sie noch mal.
Ja.
Und
ja.
Mit dabei ist Gunhild Festner. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Telefonseelsorge in Deutschland und Stellenleiterin der Telefonseelsorge Recklinghausen. Herr Ottomeier, nun habe ich gerade gesagt, neben der Angst haben Menschen auch Trauer um die Opfer, Wut auch gegenüber dem Täter, und dem sie ja auch ein Stück Putin ohnmächtig ausgeliefert werden. Welche Gefühle löst dieser Krieg in der Ukraine bei vielen von uns aus?
Ja, also ich darf ein bisschen was Akademisches sagen. Ja. Man kann ja verschiedene Ängste unterscheiden. Oft wird über Angst so diffus geredet. Dann sagen die einen, Angst ist kein guter Ratgeber. Die anderen sagen, Angst ist wichtig und so weiter. Aber es gibt ja verschiedene Ängste. Und Freud sagt, wir haben eigentlich 3 große Ängste, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, zwischen denen wir ständig managen müssen. Das ist die Realangst, also die Angst, dass irgendwas Furchtbares passieren kann, und das muss analysiert werden. Und manchmal braucht man dafür eben auch Experten oder fast immer heute, die auch unterschiedlicher Meinung sind, aber das ist die Realangst. Und dann gibt es auch die Gewissensangst, also wenn wir einen anderen Menschen vergessen, der uns gebraucht hätte, oder wenn wir einen anderen Menschen verletzen, im Stich lassen, dann kriegen wir normalerweise die Gewissensangst, so würde Freud sagen. Das heißt, wir sind eigentlich besorgt und möchten diesen Menschen helfen, nicht? Und die dritte Angst ist die neurotische Angst, die Binnenangst oder manchmal paranoid-neurotische Angst, dass wir uns verfolgt fühlen von irgendwelchen bedrohlichen Dingen, Feinden, die aber zumeist etwas zu tun haben mit unseren eigenen inneren Regungen, verbotenen Regungen, unserer Gier und auch unseren kriminellen Neigungen. Und jetzt in Bezug auf die jetzige Krise, die Kriegskrise, denke ich, dominiert die Realangst. Also wir können durchaus unterschiedlicher Meinung sein oder Auffassung sein, wie real die Gefahr ist. Und sie ist real. Und wie man jetzt darauf reagiert und wie groß die Gefahr ist, da kann man eher eine Position vertreten, vielleicht wie der Herr Baum, die sagt, Atomkrieg wird nicht kommen. Man kann aber auch ängstlicher sein und da kann man sich drüber auseinandersetzen. Und dieser Streit zwischen den besorgt Ängstlichen und denen, die eher sagen, nein, wir müssen jetzt in den Kampf, in die Auseinandersetzung gehen, also das ist eigentlich eine realistische Diskussion. Daneben gibt es die Angst vor dem Gewissen. Und wenn wir Menschen nicht helfen, dann bekommen wir ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen. Und auch in der Hinsicht sind die Reaktionen jetzt gut verständlich, dass viele, viele Leute den Bedrohten im Krieg und den Flüchtlingen, die zu uns kommen, helfen wollen. Das gibt ein gutes Gefühl, das beruhigt. Ja? Das hilft uns auch gegen die Angst, den anderen zu helfen. Und die dritte große Form von Angst ist diese neurotische Angst, die man zum Beispiel 2015, 16 und auch noch danach gegenüber den Flüchtlingen geschürt hat. Das beruhte ja zum großen Teil auf Hirngespinsten, dass die uns etwas wegnehmen, dass die irgendwie Unruhe und Schmutz ins Land bringen, dass sie sich einschleichen wollen in unser Sozialsystem, dass das eigentlich gefährliche Menschen sind. So sind ja Flüchtlinge 15, 16, 17 vorgestellt worden, von rechts bis hin zu den Konservativen, von Herrn Seehofer und anderen. Und diese neurotische Angst, die dann auch noch, wo dann auch noch gesagt wird, dahinter stehen auch Verschwörer, die diese Menschen ins Land holen, wie George Soros oder die Juden, die das vorhaben und die Gesellschaft zu stabilisieren, indem sie Flüchtlinge ins Land holen, wie zum Beispiel der Attentäter von Halle dachte, die ist zum Glück im Moment kaum spürbar in der Auseinandersetzung, in der Begegnung mit den Flüchtlingen. Ein bisschen fängt es schon an, darf ich kurz noch sagen, fängt es schon an, also ich habe gehört, dass man in Wien, Klagenfurt glaube ich noch nicht, auf ukrainische große Autos, SUVs oder teure Autos, mit dem Messer Attentate gemacht hat, also die Reifen kaputt gestochen und so weiter. Also das kann auch kommen, diese Angst vor den Flüchtlingen, die uns was wegnehmen wollen. Zum Glück ist die noch nicht ausgebrochen, so wie wir sie früher hatten. Auch zum Teil gegenüber den jugoslawischen Flüchtlingen und eben 2015, 16.
Frau Festner.
Und im Moment... Ja, bitte?
Nee, Entschuldigung, ich wollte gerade Frau Festner auch noch mal mit hineinnehmen. Frau Festner, diese Sorge um andere Menschen, die ja gerade auch noch mal so als Gewissensangst auch beschrieben wurde, auch noch mal von Herrn Otto Meyer, ist das neben der Angst um sein eigenes Leben, ist das eine zweite Angst, sich Sorgen um Menschen, die man vielleicht aus der Ukraine, zum Beispiel aus Russland kennt?
Ja, also auf jeden Fall, auch in der Telefonseelsorge. Ich kenne das selber auch, weil wir in der Telefonseelsorge Recklinghausen verbunden sind mit Musikern aus Kiew und Tscherniew, die schon mehrfach für uns Benefizkonzerte hier gegeben haben. Und als ich selber realisiert habe, Tscherniew, das ist voll im russischen Aufmarschgebiet, das war ein Schock. Weil die Menschen, die ich noch vor wenigen Wochen erlebt habe, wusste, die sind jetzt in den Kellern hoffentlich. Da ist mir selber sehr nahe gekommen. Mittlerweile haben wirklich viele von den musikalischen Freunden auch fliehen können. da habe ich selber eben auch erlebt, wie gut es tut, wenn es Möglichkeiten gibt, kleine bescheidene Möglichkeiten, was zum Besseren zu wenden. Wir werden also auch Benefizkonzert für Sie jetzt im Juni geben können. Ja, also ich habe es selber erlebt. Das ist auch nach wie vor, das mich beschäftigt. Wenn die Opfer ein Gesicht bekommen, dann ist es einfach was ganz anderes. Das erlebt besonders natürlich meine russischsprachige Kollegin bei dem russischen Telefonseelsorge. Da ist es ein riesiges Thema. Da kann ich nur ahnen, was diese Menschen erleiden.
Die sich um Freunde, Familienangehörige sorgen. Knut Jessen ist nun am Telefon, ruft aus Hamburg an. Herr Jessen, guten Morgen erstmal.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Bitte, was können Sie zum Thema beitragen? Vielleicht fangen wir damit an. Kennen Sie persönlich auch diese Angst vor einer möglichen Ausweitung des Ukraine-Konfliktes?
Also ich war am 24. Februar zutiefst schockiert. Das war so wie 9/11. Es gibt so biografische Momente im Leben, wo einem einfach der Boden wegsackt. Mhm. Und niemals im Leben hätte ich mir vorstellen können, dass sowas einem so nahe geht. Und ich habe Tage gebraucht, um mich zu sortieren. Und ich habe es nachher geschafft. Dank auch Robert Habeck und solchen Zeitgenossen, die einfach sehr, sehr, sehr differenziert und auf vielen Ebenen denken können und auch diese Ambivalenz beschreiben und sagen, wir wissen gar nicht, was sozusagen, wir sind nicht vorbereitet. Wir haben keinen Plan. Wir müssen jeden Tag neu entscheiden. Wir tragen die Verantwortung. Und wir müssen Dinge tun, auf die sind wir nicht vorbereitet und die wollten wir nie tun.
Herr Jessen, nun ist dieser Krieg rund zwölf Wochen alt. Gibt es bei Ihnen so eine Art Gewöhnungseffekt? Wir haben eben ja auch gehört, viele von uns gehen natürlich ihren alltäglichen Dingen nach. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, das ist schon jetzt in den letzten 12 Wochen ein Stück dann doch in den Hintergrund getreten?
Ich schütze mich davor. Also Sie hatten diesen jungen Mann, den 25-Jährigen, der gesagt hat, ich höre nicht dauernd Nachrichten und ich tyrannisiere oder terrorisiere mich nicht mit diesen ganzen Informationen. Das ist ja teilweise so, dass man, also wir haben ja so Computerspiele, die ja unglaublich gewalttätig sind und manche Leute stimulieren sich durch diese Spiele. Und so kann man sich auch durch diese Kriegserlebnisse, also Kriegsberichterstattung stimulieren. Also das ist ja auch so eine komische Seite. Aber ich gewöhne mich garantiert nicht daran und ich arbeite mit traumatisierten Menschen und kenne Methoden und Mechanismen, wie man mit solchen Dingen umgeht, zum Glück. Aber warum ich angerufen habe, war eigentlich ein Gedanke, der mir geholfen hat. Also ich bin 63 Jahre alt und ich habe in meiner Kindheit, also in den 60er Jahren und auch in meiner Jugend immer wieder diese Generation erlebt, derjenigen, die Kriegsveteranen sind. Also die als erwachsene, gestandene Männer im Krieg waren oder als junge Männer. Und ich habe dann so belauscht, ohne dass die das bemerkt haben, wenn die sich ihre Geschichten erzählt haben aus dem Krieg. Und ich möchte jetzt nicht in eine falsche Richtung abgleiten, aber ich möchte betonen, dass das für die Lebenserfahrungen waren, die können wir nicht nachvollziehen. Und die haben diese Männer auch zusammengeschweißt in einer Art und Weise, das können wir uns auch nicht vorstellen, weil es ging damals um Leben und Tod. Worauf ich hinaus will, was mir geholfen hat, ist, dass ein Pfarrer mir mal gesagt hat, Herr Jessen, stellen Sie sich vor, also auch mein Vater zum Beispiel, diese Menschen haben gedient. Die wurden sozusagen verpflichtet, dienstverpflichtet, in den Krieg zu gehen. Das machen die nicht freiwillig. Und dann haben die natürlich Grausames erlebt und Grausames getan. Also die Brutalität eines Krieges ist unvorstellbar. Und was diese Menschen dann auch tun, warum auch immer in diesem Krieg, ist für uns auch nicht vorstellbar. Mhm. Und das ist genau das, was in der Gegenwart passiert. Also russische junge Soldaten, die da verheizt werden wie Kanonenfutter, die aus dem Kaukasus kommen und die überhaupt nichts mit der Ukraine am Hut haben, tun das nicht aus freien Stücken. Tun das nicht, weil sie sozusagen Mörder sind und schlechter sind und nichts Besseres zu tun haben, sondern sie tun das, weil man sie da hinschickt und teilweise wissen die nicht mal, wieso. Und da ist meine Klammer, dass ich mir sage,
und?
Haben Sie doch Empathie oder haben wir doch Empathie mit diesen Menschen, die da geopfert werden, sowohl auf der russischen Seite als auch auf der ukrainischen Seite. Und wenn Robert Habeck sagt, wir tun alles dafür, dass es keinen dritten Weltkrieg gibt, weil es gibt Recht und Gesetz und ein Völkerrecht, dann vertraue ich auf diese Hoffnung. Und ich hoffe, Gerhard Baum, ich weiß gar nicht, ob der noch in der Leitung ist.
Der ist leider nicht mehr in der Leitung. Herr Jessen, okay. was mir noch wichtig ist, jetzt spontan auch von mir eingeworfen, das eine ist möglicherweise, Sie haben gesagt, ein Stück Empathie mit diesen ganz, ganz Jungen. Man hat es ja auch jetzt bei diesem Gerichtsverfahren in der Ukraine, diesem 21-jährigen russischen Soldaten gesehen. Man könnte aus einem gewissen Alter heraus sagen, das ist ja fast noch ein Kind. Damit käme so das Thema verheizt. Auf der anderen Seite sind es natürlich Soldaten, die eine Brutalität an den Tag legen, die für uns hier mit dem Begriff Zivilisationsbruch kaum beschrieben werden kann.
Ja, aber das ist doch ein System.
Ich würde das gerne, vielleicht können wir, Herr Jessen, bleiben Sie gerne noch in der Leitung. Ich gebe es erstmal an Herrn Otto Meyer und dann auch noch an Frau Festner weiter. Herr Otto Meyer.
Ja, also es ist leider so, dass Menschen, die vor dem Krieg relativ friedlich unterwegs waren und freundliche Familienväter waren, unter diesem Kriegsstress, so wie wenn man einen Schalter umlegt, ab einem gewissen Punkt zu Lustmördern verwildern können. Das ist inzwischen ganz gut belegt. Das hat man früher auch in der Psychologie so nicht gewusst, dass da ein lustvoller, so eine Art Instinkt losgetreten wird, der dazu führt, dass dann Menschen so massakriert werden.
Aber Herr Ottermeier, ist das nicht auch
und anderswo?
Entschuldigung, ist das nicht auch für uns alle ein Schock? Vielleicht haben wir das theoretisch alle gewusst, aber das zu erleben, wie einfach so im Umdrehen dann nochmal zwei Menschen ermordet.
Ich erzähle Ihnen nur ein Bild aus der einen kleinen Bericht aus der Forschung. Es gibt ein großes Buch von Sönke Neitzel und Harald Welze. Das heißt, glaube ich, schlicht Soldaten. Und das ist entstanden aus der Nachschrift von Protokollen in Offiziersgefangenenlagern und auch Lagern für einfache Soldaten, welche die Alliierten im Zweiten Weltkrieg eingerichtet hatten. Man hat die abgehört, um etwas zu hören über die Kriegspläne und so weiter. Dann hat man aber auch mitbekommen, wie die geredet haben über das, was sie in der Ukraine und in Russland und in anderen Gebieten angerichtet haben, wie sie da mit Menschen umgegangen sind. Und da kommt erschreckenderweise dabei raus, dass brave deutsche Familienväter, nicht nur Mitglieder der SS und so weiter oder spezielle Polizeieinheiten, dass die eine große Freude daran hatten, sozusagen zur Unterhaltung Häuser abzubrennen, Menschen zu erschießen, zu jagen, Frauen zu vergewaltigen. Und aus anderen Weltgegenden und aus anderen Zeiten sind immer mehr Berichte bekannt geworden, zum Beispiel Ruanda 1994, dass Menschen das machen im Krieg. Ja? Und zwar nicht nur russische Menschen, sondern dass diese Verwilderung ganz schnell stattfindet, die dann natürlich zu einer Eskalation führt, weil dann die Rachefantasien oder die auch eine wilde Kampfbereitschaft auf der anderen Seite entstehen kann, auf allen Seiten. Und das ist schrecklich, wenn das außer Kontrolle gerät. Aber es passiert auf der ganzen Welt, es passiert im Moment in der Ukraine und das muss man verhindern.
Frau Festner.
Und verantwortlich ist für das ist der Putin selbst. Also er hat Grozny bombardieren lassen, er hat Aleppo bombardiert, er hat seine Truppe, jetzt schickt er zum Beispiel verwilderte tschetschenische Kämpfer in die Ukraine, nicht? Da, wo man vorher die Menschen ermordet hat. Und
Herr Ottermeier, ich gebe das auch nochmal gerne weiter an Frau Festner. Dieser Schock in unserem, sage ich jetzt mal, zivilisierten Europa, dass Menschen im Jahre 2022, junge Menschen, Soldaten, Soldatinnen, dazu in der Lage sind, ist das ein Thema, was Sie ähnlich schockiert, was auch in der Telefonseelsorge in Gesprächen durchaus auch eine Rolle spielen, die es nicht begreifen können, was dort an Kriegsgräueltaten verübt wird?
Mich selber beschäftigt das. Das beschäftigt auch am Telefon. Das ist wirklich ein Blick in den Abgrund, also in menschliche Abgründe. es ist nicht der erste Blick. Also ganz vieles erinnert mich an die Gräueltaten der Nazis, das muss ich einfach sagen.
Ja.
Ich habe in Weißrussland gestanden, wo die Nazis ein Dorf verbrannt haben, mit Scheunen, wo die Menschen drin waren. Also das ist wirklich eine Konfrontation mit einem Grauen, wo ich auch gedacht habe, aber das ist natürlich eine Illusion, dass das weg ist. Ja, das ist eine Auseinandersetzung, also das ist ein Schock, das ist auch ein großer Schmerz, das ist auch eine Trauer. Und gleichzeitig, ich finde das unglaublich wichtig zu differenzieren, dass also diese Gräueltaten, diese abgrundtiefen Menschenrechtsverletzungen, auch gerade an Frauen, Vergewaltigungen, dass die nicht dazu führen, dass pauschal russische Mitbürger hier oder eben auch die Bevölkerung Russlands unter Bestienverdacht kommt. Das geht,
stimmt, das ist ganz wichtig.
Die Differenzierung,
das geht ganz schnell.
Genau, die Differenzierung ist mir unglaublich wichtig. So, sowohl hier als auch im Blick auf die Menschen, die auch diesem Putin-Regime ausgeliefert sind, sage ich mal.
Herr Jessen, Sie sollen ganz kurz natürlich noch Gelegenheit haben. Gibt es noch etwas, was Sie gerne ergänzen wollen?
Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, diese Frage dessen, was man aus den eigenen Erfahrungswerten nimmt als Klammer. Also das ist natürlich meine Generation und die älter sind.
Ja.
Also wir können aus dem berichten, dass wir diese, das sind ja ganz normale Väter oder Großväter, denen hat man ja nicht angesehen, dass das, dass die solche schrecklichen Taten vollbracht haben. Also in unserer Gegenwart, also in damaligen Gegenwart hat man die Menschen einfach als Mitmenschen erlebt. Aber man weiß, dahinter stehen ganz große Abgründe. Und das hilft ein bisschen, genau das auf die Gegenwart zu beziehen, zu sagen, der Mensch hat dieses Potenzial. Das hat ja der Herr Professor auch geschildert. Und das ist die Klammer, die ich machen wollte, dass man versucht, die Gegenwart zu verstehen, um nicht ohnmächtig zu werden.
Herr Jessen, herzlichen Dank dann für Ihre Ausführungen. Und wir gehen direkt weiter nach Mecklenburg zu Michael Ölwein. Herr Ölwein, guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde oder einen schönen guten Tag. Also ich muss erst mal zu dem Satz von Herrn Baum was sagen. Das haben wir nicht wissen können. Na, selbstverständlich hat man das wissen können. Das hat man in Tschetschenien gesehen, in Georgien, Besetzung der Krim. Ein Jahr später wurde Nord Stream 2 unterschrieben. Und das war nicht nur Schröder, der da was eingeleitet hat. Das ist auch Frau Merkel, die Verantwortung trägt für dieses Desaster. Und Hitler hat mit Angst, die Nazis haben mit Angst ihr Volk, das deutsche Volk unterjocht. Und Putin macht es genauso, hat zuerst sein Volk unterjocht mit Angst. Angst und Schrecken hat er verbreitet. Und jetzt verbreitet er Angst und Schrecken an seinen Grenzen. Er hat es angekündigt und man hat es auch wissen können. Wer es wissen wollte, der hat es wissen können.
Aber
die Wirtschaft und Geld verdienen war wichtiger den Deutschen oder der deutschen Führung und der Wirtschaftsführung als die Realität zur Kenntnis.
Herr Ölwein, nun reden wir ja nicht nur politisch oder gerade nicht politisch in dieser Sendung, sondern es geht ja auch darum, was macht das?
Angst.
Es auch, ist löst
Angst
es bei Ihnen auch Angst aus?
Ratgeber.
Ah, okay.
Angst. Ja, ist ein schlechter Ratgeber. Wissen Sie, ich halte das mit Fürst Otto von Bismarck, der vom Deutschen Reichstag gesagt hat, wir Deutschen fürchten uns vor nichts und niemanden außer vor Gott, denn unsere Gottesfurcht ist es, die uns den Frieden lieben und bewahren lässt. Und letzten Satz wurde immer weggelassen und der erste Satz wurde für die deutsche Hybris immer zitiert.
Also, ich greife das mal auf, Herr Ölwein, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, gleich gibt es Nachrichten. Angst ist ein schlechter Ratgeber, Herr Otto Meyer. Ein Satz, widersprechen würden.
Dem ich widerspreche. Ich habe das ja vorhin versucht zu erklären. Wir haben sehr viele sinnvolle Ängste. Einmal Angst vorm Sterben, vor einer bedrohlichen Realität. Wir haben aber auch Angst davor, Menschen zu schaden. Es tut uns weh, wenn wir sehen, dass Menschen leiden. Wir haben Angst davor, dass es anderen schlecht geht und dass wir uns dann auch schlecht fühlen. Dafür haben wir ein Gewissen, anders als wahrscheinlich die meisten oder die Tiere. Und wir dürfen auch Angst haben vor unserem eigenen inneren Triebleben, das eben manchmal ganz schlimme, nicht nur Fantasien hervorbringt, sondern auch Taten und Racheaktionen. Und also wir müssen Angst haben, aber und es ist wichtig, dass wir diese Ängste verstehen, dass wir sie verstehen und nicht einfach sagen, Angst ist schlecht, Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Frau Festner, vielleicht darf ich noch vor den Nachrichten eine Mail aufgreifen. Frau Festner, ein Hörer hat geschrieben, die Ukraine verteidigt sich heldenhaft und hier typisch deutsche Wehleidigkeit und Selbstbezogenheit. Viele verwechseln Selbstmitleid mit Anteilnahme. Also, dass wir ein Stück in Sorge sind, Angst haben, vielleicht auch geschockt sind, ist das ein Stück deutsche Wehleidigkeit oder würden Sie dem doch deutlich widersprechen?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage.
Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, 30 Sekunden.
Also ich freue mich über das, was an Anteilnahme da ist. Es gibt auch Situationen, wo ich den Eindruck habe, es gibt auch eine Wehleidigkeit, wenn es um gestiegene Benzinpreise zum Beispiel geht. Das finde ich ist wehleidig im Anblick dessen, was in der Ukraine passiert.
Nach den Nachrichten werden wir weiter reden, weiter diskutieren. Leben in ungewissen Zeiten, die Angst vor einem Krieg. 00800 44 64 44 64 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns auch von Ihren Gefühlen erzählen wollen, die dieser Krieg in der Ukraine auslöst. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Ob ich Angst vor Krieg habe? Ja, Angst vor Krieg habe ich. Ich gehe halt anders damit um, als ich vielleicht noch vor 20 Jahren damit umgegangen wäre. Ich habe mich früher oft gesorgt und auch um Dinge, die dann einfach nicht eingetreten sind. Ich bin dazu übergegangen, mir Sorgen zu machen, wenn es soweit ist. Und für mich ist es jetzt noch nicht so weit, dass wir einen Krieg in Deutschland bekommen.
Konkrete Angst habe ich im Moment nicht. Ich habe aber schon drüber nachgedacht, was wäre denn im Fall des Falles. Hatte überlegt, mich einfach nach Brasilien abzusetzen mit meinem Mann, der ist Brasilianer, wenn es hart auf hart kommen sollte.
Leben in ungewissen Zeiten. Wir reden heute über die Gefühle, die der Krieg in der Ukraine bei uns auslöst. Bei vielen ist es Sorge, bei vielen ist es Angst. Und Sie können uns gerne erzählen, wie Sie mit diesem Krieg umgehen, was er gefühlsmäßig mit Ihnen macht. 00800 44 64 44 64 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal: Professor Klaus Ottomeier, Sozialpsychologe, Psychotherapeut und Autor, und die Pfarrerin Gunhild Festner, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Telefonseelsorge Deutschland und Stellenleiterin der Telefonseelsorge Recklinghausen. Oft habe ich mir Sorgen gemacht, Herr Ottomeier, aber ich habe jetzt für mich entschieden, ich mache es nur noch, wenn es tatsächlich auch soweit ist. Ist das eine Möglichkeit, mit der Angst umzugehen, zu sagen, dass dann, wenn es wirklich real zu einer Bedrohung kommt, auch hier in Deutschland, dann kann ich anfangen, mir Sorgen zu machen und zu überlegen, was ich tue?
Ja. Also ich verstehe das auch, und das ist auch bis zu einem gewissen Grad berechtigt. Aber es kann auch mit einem Mechanismus der Verleugnung verbunden sein. Das ist dann so die Verleugnung. Wir sind große Künstler in der Verleugnung von realen Bedrohungen, von der Verleugnung unserer Realangst, nicht? Das ist so wie bei einem Menschen, der kriegt immer so Briefe ins Haus vom Finanzamt, wo irgendwas, die wollen irgendwas, und das findet er irgendwie lästig, tut die irgendwo in die unterste Schublade und lebt weiter, freut sich des Lebens. Und auf einmal wird er davon überrascht, dass da jemand bei ihm vor der Tür steht, der also von ihm sehr viel Geld verlangt, und dass sein Leben vielleicht sogar am Rande des Ruins steht. Nicht? Also so können alle von uns Realität verleugnen, die Angst verleugnen, sich die Angst ersparen durch solche Mechanismen. So weit sollte das nicht gehen. Also Das wird dann Sorglosigkeit und gefährlich. Wir haben das Jahrzehnte ja gemacht in Bezug auf den Klimawandel, dass wir sozusagen die Mitteilungen und die Briefe, die schon da waren, die man ganz oft hätte lesen können, nicht geöffnet haben. Nicht? Und dann wurden wir überrascht. Und dafür hat dankenswerterweise die Fridays for Future mit Greta Thunberg gesorgt, dass wir endlich die Bedrohung, die reale Bedrohung, die nicht auf Hirngespinsten oder Wehleidigkeit beruhten, dass wir die endlich zur Kenntnis genommen haben. Und so ist es auch mit der Angst durch einen Krieg. Muss man auch abschalten und Dinge machen, die einem lieber sind als Nachrichten hören. Muss man machen. Aber das darf nicht so weit gehen, dass wir das in gefährlicher Weise verleugnen.
Ich möchte gern ein paar Mails zitieren, denn wir haben viele, viele Mails bekommen. In einer Mail auch nochmal der Hinweis darauf, nicht nur in Richtung Ukraine zu schauen, sondern auch in Richtung anderer Krisenherde dieser Welt. Also Stichwort Afghanistan. Die Sorge dort, die Menschen, die hier leben, um Verwandte, um befreundete Familien. Da gibt es auch nochmal einen ganz, ganz deutlichen Hinweis auch darauf, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Eine andere Mail ist gekommen, tief sitzende Enttäuschung statt Angst, schreibt hier jemand und er sagt, dieser Spezies gelingt es einfach nicht, in Frieden miteinander zu leben. Und vielleicht auch noch so der Versuch, auch positiv durch den Tag zu kommen. Eine Hörerin hat uns geschrieben und sie sagt, sie versucht das und hat das immer wieder auch versucht, hoffnungsfroh aufzustehen, auf die Sonne zu schauen und zu denken, es ist ein schöner Tag. Aber dann doch unterschwellig gibt es dann doch immer wieder auch die Angst und ihr Empfinden wechselt sozusagen dazwischen, zwischen diesem, das Leben ist schön und dann doch der Angst, die dann auch immer wieder auch Bahn bricht. Frau Fessner, auch etwas, was Sie aus der Telefonseelsorge kennen, dass Menschen dann doch Strategien auch für sich entwickeln, irgendwie zu versuchen, mit einer potenziellen Bedrohung, auch wie jetzt zum Beispiel Ukraine, umzugehen?
Ja, es wird ja erstmal deutlich, dass dieses Kriegserleben ganz unterschiedliche Gefühle auslöst. Nicht nur Angst, sondern auch Wut, Trauer, viel Ohnmacht.
Entsetzen und eben auch, über die Spezies Mensch auch.
Genau, ja. Ekel, bisschen zu Ekel. Ja. Enttäuschung, tiefe Enttäuschung. Ja, und wieder immer wieder Angst. In der Telefonseelsorge haben wir das ja schon lange. Immer wieder ist Angst einfach ein großes Thema. Jetzt nicht erst seit dem Kriegserleben, sondern Corona, aber auch die Zeiten davor natürlich. Und es ist schon gut, wenn es gelingt, da Wege, jetzt, ich nehme jetzt mal die Angst, Wege zu finden, mit dieser Angst umzugehen.
Was sind das für Wege, mit dieser Angst umzugehen? Also was können Sie da auch Menschen, die bei Ihnen anrufen, anbieten, in Anführungszeichen?
Also Menschen, die sich stark ängstigen, da ist erstmal einfach der Kontakt zu der Telefonseelsorgerin wichtig, denn wenn ich geängstigt bin und erlebe, da ist jemand, der hört mir zu, der begegnet mir respektvoll, der ist mir wirklich zugewandt, dann kann auch was von dieser Angstschwemme abfließen und dann gemeinsam zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Und da entwickeln die Anrufenden im Gespräch tatsächlich unterschiedliche Strategien auch. Wichtig, da gucken wir immerhin, sich gerade in diesen Zeiten auch was Gutes zu tun. Manche sind ganz verunsichert. Darf ich denn glücklich sein? Darf ich mir was Gutes tun, wenn andere Menschen so leiden? Da sagen wir ja, bitte. Ne? Also wirklich zu gucken, was tut mir gerade in diesen Zeiten auch gut. Dann nochmal hinzugucken auf dieses Informationsmanagement. Das ist ja schon mehrfach hier auch angesprochen worden. Welche Bilder mute ich mir wann wie zu? Ne? Also am Anfang kenne ich auch diesen Sog wirklich an den Kriegsbildern. Dann nochmal genau zu gucken, welche Informationen, in welchem Maße setze ich mich dem aus. Es kann auch total sinnvoll sein, nochmal wirklich darauf zu achten, Bewegung hilft, um aus Stress rauszukommen und auch gezielte Ablenkung. Also viele Gespräche in der Telefonseelsorge dienen dann auch wirklich ganz gezielte Ablenkung. Die rufen an und sagen, ich habe Panik. So, aber dann gehen wir natürlich nicht rein in die Panik, sondern dann geht es kann so ein Gespräch auch den Sinn haben, sich mal gezielter abzulenken.
Herr Ottomeier, ein Hörer hat uns geschrieben und er sagt, ich habe keinerlei Angst mehr vor einem Übergreifen des Krieges auf Deutschland oder anderen NATO-Staaten. Die Russen scheitern ja schon in der Ukraine. Also ist dieses sich das rational klar und bewusst zu machen, Rationalisierung, ist das auch eine Lösungsstrategie, um mit unseren Gefühlen, mit unseren Sorgen und Ängsten, was den Ukraine-Krieg betrifft, umzugehen?
Ja, ich denke, dieser Hörer hat eine Fähigkeit zur Selbstberuhigung, um die ich ihn beneide. Also wir wissen es einfach nicht. Wir wissen das nicht so genau, dass der Krieg sozusagen schon verloren ist. Also das ist wahrscheinlich auch eine Selbstberuhigung, nicht?
Wo sehen Sie Lösungsstrategien, um mit dieser konkreten Angst, die durchaus ja viele auch haben,
da jetzt psychologisch gesehen, ja, oder?
Ja. Ja?
Nicht? So ähnlich wie die Frau Festner das gesagt hat, so haben wir das ja auch erleben wir das auch in den Therapien, auch mit schwerst traumatisierten Menschen. Nicht? Das sind ja schwerst geängstigte Menschen, die das Vertrauen in die Welt verloren haben und dann oft auch noch eine Überlebensschuld tragen, empfinden, meistens unberechtigterweise. Jetzt auch die ukrainischen Flüchtlinge, die fühlen sich auch schuldig, dass sie hier in Sicherheit sind. Na gut, man muss sich am Anfang, wenn man mit jemandem redet, man muss sich erst einmal genau anhören, was den ängstigt. Und man muss auch ein bisschen mitschwingen. Ja, es ist für den Therapeuten, die Therapeutin natürlich auch mühsam, sich oder schrecklich, sich furchtbare Foltergeschichten anzuhören oder wenn jemand Leichen gesehen hat und wenn der davon redet. Also man darf davor nicht weglaufen, wenn die angstmachenden Erlebnisse oder auch Vorstellungen berichtet werden. Und dann gibt es aber auch den anderen Teil, den eine Hörerin vorhin gesagt hat, ich stehe morgens auf und sehe die Sonne und dass das ein schöner Frühlingstag ist und so. Und das ist natürlich schwer traumatisierten Menschen oft verloren gegangen und geht auch den Menschen verloren, die sehr viel Angst haben, auch Leute hier bei uns. Jetzt ist es sozusagen eine Kunst. Wann spreche ich von dem Positiven, von dem herrlichen Frühlingstag und wann spreche ich von dem Schrecklichen, das den Leuten Angst macht? Und die Faustregel ist die, man muss sich das erstmal anhören, was ihnen Angst macht. Sonst ist nämlich das Reden vom schönen Frühlingstag, wenn es vielleicht auch der Therapeut, die Psychologin dann noch anstößt, auch eine Abwehr gegenüber dem Schrecklichen. Das kann so keiner brauchen. Aber wenn jemand das Gefühl hat, wenn ich das jemandem erzähle und wir sind dann nicht mehr allein und der teilt das und ist vielleicht auch erschüttert, dann kann es einen Punkt geben, wo man dann fragt, später eigentlich erst, ein bisschen später, jedenfalls am richtigen Punkt, und was tut Ihnen gut? Was macht Ihnen denn jetzt noch Spaß? Ja? Und dann kommen, das sind dann diese berühmten Ressourcen, von denen immer die Rede ist. Und das muss man dann stärken und dann sagen, und wenn Ihnen das gut tut, sich zu bewegen, joggen zu gehen oder früh aufzustehen und den Frühling zu genießen, dann machen Sie das, dann machen Sie das. Ja? Wenn ich das zu früh sage, dann ist das möglicherweise eine Ablenkung von dem Schrecken, den jemand erlebt hat oder fühlt. Und das bringt dann nichts. Ne? Man muss beides, auf die Angst eingehen und an der richtigen Stelle dann, wie wir das nennen, Ressourcenarbeit leisten. Ich nehme an, das ist in der Telefonseelsorge ganz ähnlich wie in einer Live-Psychotherapie.
Also
und
an
das
der
ist
Stelle,
so wichtig, sich zu bewegen zwischen diesen beiden Sachen, der Beruhigung, dem Trost und dem Glauben, dass die schrecklichen Dinge einem Menschen wirklich passiert sind und dass die Ängste, die er hat, nicht Hirngespinste sind, nicht?
Herr Ottomeier, ich möchte gerne Helge Hornburg mit in die Runde auch hineinnehmen, aus Freiburg anrufend. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was oder wie möchten Sie sich zu unserem Thema heute einbringen?
Ja, mir geht es eigentlich darum, dass ich eigentlich relativ angstfrei lebe, auch in Bezug auf Corona damals, und habe aber jetzt doch Befürchtungen, also ich habe Furcht, weil jetzt die Finnen in die NATO wollen und dann fühlen sich die russischen Menschen und die russische Führung doch eher auch bedrängt, ne, wegen diesem wegen dem Atomlager da ganz oben am Norden. Und in dem Zusammenhang, dass dann die Gefahr eines Atomkrieges steigt, habe ich mir nochmal The Day After aus 1983 angeschaut. Und da kommen mir dann schon komische Gefühle hoch, wenn ich sowas sehe, ne? Wie das sowas dann ausgeht. Weil sobald einer anfängt, eine Atombombe zu schmeißen, dann gibt es kein Ende mehr. Beziehungsweise dann gehen alle Atombomben los.
Aber Herr Hornburg, ganz spontan gesagt, wenn man Angst vor einem Atomkrieg hat, sich dann The Day After anzuschauen, ist natürlich, kann das natürlich nur verstärken. Wissen Sie?
Ja, aber dann kommt man vielleicht drauf, dass man vielleicht auch versucht, was dagegen zu tun.
Ah, okay. Das ist für Sie wichtig, dass man das ernst nimmt und, die Gefahr real nimmt. Okay, dann habe ich das jetzt auch verstanden.
Es gibt wirklich diese Gefahr und das befürchte, da habe ich Furcht davor. Angst, sterben müssen wir alle, kein Problem.
Frau Festner, müssen wir das ernst nehmen auch? Das eine ist ja, dass man Angst eher beiseite wischt. Wir hatten ja eben auch dieses Beispiel, die Russen kommen ja sowieso nicht bis hierhin. Ist es wichtig, das auch ernst zu nehmen, auch die Bedrohung durchaus auch nicht größer zu machen, aber auch nicht kleiner zu machen?
Also in den Gesprächen am Telefon geht es immer darum, die Ängste ernst zu nehmen. Das ist überhaupt gar keine Frage, die geäußert werden. Das sind ja auch tatsächlich unterschiedliche Ängste. Es geht ja nicht immer um den Atomschlag, der befürchtet wird. Und auch Raum zu geben, dass diese Ängste wirklich auch geäußert werden können. Und gleichzeitig geht es immer darum zu gucken, tut das jetzt dem anderen gut, noch weiter darüber zu reden? Oder schraubt er sich eher rein?
Also ein Filmtipp, The Day After, würde dann wahrscheinlich nicht dazu gehören. Dann
in der Situation, wo man sich ängstigt, ist das eine
eher kontraproduktiv wahrscheinlich.
Schwierige, Ja. Und das muss man erfragen bei dem Gesprächspartner. Tut ihr das jetzt gut oder tut Ihnen das jetzt gut, wenn Sie so hier drüber reden können oder haben Sie das Gefühl, oh, es wird eher schlimmer? Also das ist so ein bisschen dann eine Metakommunikation, die wichtig ist. Und je nachdem geht das Gespräch dann weiter. Also es ist eben wirklich so, es kann wirklich sehr erleichtern, einfach mal über alles zu reden. Und es kann aber auch ein sich hineinspulen sein. Das muss man gucken.
Am Telefon ist Dr. Helga von Schäfen, die aus Tecklenburg anruft. Hallo Frau von Schäfen, grüße Sie.
Ja, hallo, guten Tag. Ja, also ich habe folgende Meinung dazu. Ich selbst habe meinen Vater in Moldawien einen Monat vor meiner Geburt verloren. Und dieses Gebiet ist ja nun ganz eng an der Ukraine. Und das hat mich bewogen dazu, mal darüber nachzudenken, wie gehe ich mit dieser Angst um. Natürlich wurde alles, was ich gehört habe von früher, habe auch die Feldpostbriefe gelesen, wurde auch in mir wachgerüttelt. Und dann habe ich mir gesagt, es kann nicht sein, dass es eine Meinung über das alles gibt und dass eine solche Angst und ich würde mal sagen auch eine Aggression gegen einen Menschen wie Putin geschürt wird, da dachte ich, das kann nicht sein. Das gibt immer mehrere Ansichten. Damit will ich nichts relativieren. Der Krieg ist völkerrechtswidrig und ein Verbrechen. Aber ich habe mir gesagt, jetzt liest du mal Bücher und guckst nicht mehr nach den Medien. Und ich habe drei Bücher gelesen, John Mersheimer, Daniele Ganser und Brzezinski. Das sind ja nun sehr Fachbücher darüber und das hat mir die Augen geöffnet, dass nämlich unsere Angst daher kommt, weil wir uns völlig einseitig informieren und den Blick für die Realität meiner Meinung nach verloren haben. Und meine Angst ist dadurch besser geworden, dass ich mich informiert habe und versucht habe, das alles in einem größeren Rahmen zu nehmen und nicht kanalisieren auf einen Menschen, auf den sich diese Wut und alles jetzt konzentriert, was ich vollkommen falsch finde. Okay. Sondern ich habe mir angeguckt, da hat auch jemand gezündet, mindestens seit dem Maidan. Und zwar nicht wenig, das gehört jetzt nicht hierhin, das weiß ich will es nur erwähnen, das ist ja auch bekannt.
Deswegen auch, Frau von Schäfen, die Forderung, sich tatsächlich auch beide Seiten auch anzusehen, das habe ich jetzt so verstanden.
Ja, das finde ich also sehr wichtig, dass man wirklich sieht, weil nämlich die Angst, die ist dann... Ich möchte sagen, wenn man selber versucht, eine eigene Stellungnahme zu der ganzen Sache zu finden, diese eigene Stellungnahme, die finde ich so wichtig und die findet man
Was hat das
wenn
mit Ihrer Angst gemacht, Frau von Schäfen? Wenn Sie sagen, okay, ich habe mich jetzt breiter informiert, ich habe auch Dinge gelesen.
Das hat meine Angst sozusagen gesagt, dahin gelenkt, dass ich mir gesagt habe, dass ich gemerkt habe, es wird besser, wenn ich mich damit selbst beschäftige. Ah, wenn ich nicht nur höre, sondern in dem Moment, wo ich mich selber beschäftige und Interesse daran habe, wie ist das überhaupt alles gekommen, dann relativiert sich diese, möchte mal sagen, in einen Kanal gelenkte Angst, sondern ich sehe dann, das in einem größeren Rahmen. Es verbreitert sich sozusagen und es nimmt einen Druck von mir.
Mhm. Ja, ich gebe das gerne mal weiter, Frau von Schäfen, gerne auch mal Richtung Professor Ottomeier. Herr Ottomeier, sich breit zu informieren, politisch, historisch, ist das auch eine Möglichkeit?
Sicher. Es gibt, der Begriff der Resilienz ist ja jetzt in aller Munde und es gibt einen Resilienzforscher, ein Klassiker, den kaum noch jemand wirklich gelesen hat oder liest, das ist der Aaron Antonovsky, der hat vom Sense of Coherence entwickelt. Das, was uns am meisten schützt, auch in traumatischen Situationen und auch gegenüber Krankheit und Angst, ist das Gefühl und Wissen, dass unser Leben einen Zusammenhang hat, in einem größeren Zusammenhang steht. Und da hat er drei Faktoren herausgearbeitet und auch irgendwie belegt. Einmal, dass wir den Konflikt verstehen, die Belastung verstehen, Verstehbarkeit, das hilft uns, dann ist man nicht so schicksalhaft ausgeliefert. Dann, dass wir kleine Handlungsschritte setzen können, etwas tun können, das war sogar in den Konzentrationslagern etwas, was das Überleben unterstützt hat. Und schließlich, dass wir dem ganzen Drama, dem Trauma, einen Sinn geben können, also Sinngebung, so ähnlich wie bei Viktor Frankl. Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinngebung. Und zur Verstehbarkeit, Comprehensibility, gehört das Lesen von Büchern, das Verstehen eines größeren Zusammenhangs, wo einem auch manchmal die Schuppen in Bezug auf die eigene Position und Lage von den Augen fallen. Und ja, da hat die Dame, die angerufen hat, im Prinzip recht, auch wenn ich inhaltlich vielleicht nicht recht gebe, nicht, dass man den Putin schonen sollte, das finde ich auch wieder nicht. Aber lesen weniger Fernsehen, ja?
Okay, Herr Ottomeier, auch ältere Menschen.
Und was tun? Sich überlegen, was können wir daraus lernen? Vielleicht lerne ich darüber auch etwas über unsere Kultur und wie wichtig das ist, sich gegenseitig zu unterstützen und wie wichtig die Demokratie ist und dass wir die verteidigen müssen und so weiter. Ne?
Frau von Schäfen, alles gut. Herzlichen Dank erstmal, Frau von Schäfen, auch für Ihren Anruf. Frau Festler, es melden sich natürlich auch gerade auch Menschen auch nochmal der älteren Generation bei uns, die nochmal erzählen, was für alte, dunkle Gedanken da wieder auch hochkommen, auch Erlebnisse auch hochkommen, die auf einmal man vor Augen hat, spürt, auch die entsprechenden Gefühle auch damit. Ist das auch ein Bereich auch bei Ihnen in der Telefonsorge, dass auch, Sie haben gesagt 50 plus, das ist natürlich noch nicht die Generation jetzt derer, die den Krieg auch wirklich auch erlebt haben, aber rufen auch die an, die vielleicht als Kinder, als Jugendliche diesen Krieg noch erlebt haben und die kaum oder sehr schwer nur damit umgehen können, was da gerade in der Ukraine passiert?
Ja, genau, also diese Anrufe bekommen wir, wo eben diese alten traumatisierenden Erfahrungen wieder auch wach werden. Auch Anrufe von Menschen, die Kriegstraumata ihrer Eltern deutlich mitbekommen haben, durch Erzählungen, aber das geht ja nicht nur über den Weg der Erzählung. Und wo sie merken, was da alles wieder angetriggert wird und die richtig Not haben, mit diesen Ängsten, die sie fluten, zurechtzukommen. So, und da gucken wir dann einfach auch gemeinsam. Das geht da tatsächlich auch manchmal um Verstehen, was passiert jetzt gerade mit mir. Und das kann schon helfen, über solche Zusammenhänge einfach auch aufzuklären, zu sagen, so das, was Ihnen passiert, das, was Sie erleben, ist jetzt völlig normal. Unnormal war die Situation, die das ausgelöst hat.
Ne? Herr Ottomeier, nun haben wir viel auch über die Älteren natürlich auch in dieser Sendung gesprochen. Gerhard Baum hat am Beginn der Sendung auch darüber erzählt. Vielleicht zum Schluss auch nochmal auf die junge Generation zu schauen. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie, dieses Leben tatsächlich auch in sehr, sehr schwierigen Zeiten auch. Wie kann die Jugend auch in Richtung Pessimismus, ich habe es eben gesagt, und es ist auch ein Stück Furcht natürlich da, dann eben haben wir es angesprochen, Stichwort natürlich auch jetzt all das, was mit dem Klimawandel und so zu tun hat. Wie schwer ist es für die Jugend, mit Optimismus in die Zukunft zu gehen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke, also jetzt Im Falle des Klimawandels gibt es ja Möglichkeiten, also bei den Fridays for Future-Aktivitäten mitzumachen. Ja. Und wenn man da hingeht, wird man ja auch nicht irgendwie traurig und pessimistisch, sondern die sind irgendwie frech, nicht? Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Und da ist doch so viel vorangegangen, zwar unterbrochen von der Corona-Welle, aber die haben doch so viel erreicht an öffentlichem Bewusstsein, wie es vor 3-4 Jahren überhaupt nicht gegeben hat. Da geht doch was voran. Also das ist jetzt nur der Bereich Klimawandel, nicht? Und da treffe ich eigentlich fast nur junge Leute, die das unterstützen und dahin gehen und auch ein bisschen und auch umweltbewusst leben. Da geht doch was voran, wenn das jetzt nicht so blöde gebremst worden wäre, erst durch die Pandemie und jetzt durch den Krieg. Ne?
Also das heißt
Aber das ist da, das ist passiert, das wird auch weitergehen.
Das heißt, ein Stück Zukunftsoptimismus kann auch dadurch geschehen, dass man etwas anpackt, dass man sagt, okay, wir als junge Generation, wir können Druck machen, wir können auf Veränderungen dringen und wir können auch tatsächlich uns selber auch verändern.
Ja. Und das Protestieren ist doch total lustig manchmal, nicht?
Ich kenne die selber gut, diese Demos, auch Ende Gelände Leute habe ich viel und häufig erlebt und ich erlebe ein Strahlen und ein Leuchten und ich erlebe eine Power bei diesen jungen Menschen, die beeindruckt mich und die gibt mir Hoffnung.
Dann nehmen wir diese Hoffnung als Schlusswort, würde ich sagen, in dieser Sendung. Leben in ungewissen Zeiten, die Angst vor einem Krieg, das war unser Thema heute. Wir haben viele, viele Mails bekommen, viele Anrufe auch. Wir haben versucht, einen Teil davon auch die wichtigsten Aspekte auch mit in diese Sendung auch mit hineinzunehmen. Ich nenne nochmal zum Schluss meine Gäste. Professor Dr. Klaus Ottomeier war bei uns, Sozialpsychologe, Psychotherapeut und Autor des Buches Angst und Politik. Und die Pfarrerin Gunhild Festner, stellvertretende Vorsitzende der Telefonseelsorge Deutschland und Stellenleiterin der Telefonseelsorge Recklinghausen. Nach den Nachrichten hier an dieser Stelle Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.